Wir kommen jetzt an die Botschaft, die Jesus Christus hat an seine Gemeinde. Wir haben ihn gesehen in Kapitel 1. Er wurde uns vor Augen gestellt, damit wir daran denken, wer er ist, wenn wir das Wort lesen. Ich wollte hier noch lesen aus Kapitel 1, aus Vers 4, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Er ist derjenige, der Zeugnis abgibt über wer Gott ist und wie Gott ist. Er ist der Erstgeborene der Toten. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. Und dann kommt ein Lobgesang, der uns vor Augen bleiben soll heute. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einem König, zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Er hat uns geliebt und sich hingegeben und uns erlöst durch sein Blut. Und wir haben danach letzte Woche in der Predigt gesehen, dass er uns vorgestellt wird als Herrscher, der bereit ist, seine Botschaft weiterzugeben. Der herrlich ist, der alles Wissen hat über die Gemeinden, der ist nicht müde geworden, weil er schon so alt ist. Seine Augen sind noch wach, sie sind mit Feuer erfüllt. Er steht bereit, um seine Botschaft zu geben, und heute dürfen wir einsteigen in die sogenannten Sendschreiben. Wir werden heute im Wesentlichen zwei Dinge betrachten. Zum einen eine allgemeine Einführung, könnte man sagen, zu den Sendschreiben. Welche Dinge kann man vorweg schon mal sagen und ein bisschen Vorarbeit leisten, damit man nicht jede Woche auf die gleichen Themen wieder zurücksprechen muss, sondern sich darauf beziehen kann. Dem zweiten werden wir uns das erste Sendschreiben konkret anschauen, den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Die Sendschreiben, die in Kapitel 2 und 3 aufgeführt sind, sie folgen einem ähnlichen Muster. Man kann sagen, dass da ungefähr folgende Schritte vorhanden sind. Da gibt es eine Ansprache, wenn wir jetzt einfach Ephesus anschauen, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dann stellt sich Jesus vor. So spricht der, welcher die 7 Sterne fest in seiner rechten Hand hält und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Dann zeigt Jesus, dass er die Gemeinden kennt. Es beginnt immer mit, ich kenne deine Werke. Und dann beschreibt er den Zustand der Gemeinde, wie er tatsächlich ist. Manchmal ist da Gutes und Schlechtes, manchmal nur Gutes, manchmal nur Schlechtes. Aber Jesus weiß genau, was jede Gemeinde für einen Zustand hat und beschreibt das dort erstmal nur. Dann gibt er als Viertes angesichts des Zustandes der Gemeinde seine Anweisungen. Er hat dort, wo etwas zu tadeln ist, den Aufruf zur Buße, den schauen wir uns heute genauer an. Er hat Anweisungen zum Ausharren, zum Durchhalten. Und als Fünftes habe ich jetzt extra aufgeführt, so wie in dem Vers heute, der Aufruf zum Zuhören. Jedes Mal endet der Brief mit zwei Dingen, nämlich mit dem Aufruf zum Zuhören. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und mit einer Verheißung für die Überwinder. Reihenfolge ist am Ende vertauscht. Warum? Da streiten sich die Gelehrten drüber, aber niemand weiß so genau, warum das so ist. Jedenfalls endet es immer mit dem Aufruf zum Zuhören und eine Verheißung für die Überwinder. Manchmal gibt es zusätzliche Dinge, aber wenn wir uns jetzt einfach mal diese Punkte zusammennehmen, kann man alle Sendschreiben zusammen betrachten. Also die Ansprache, die Vorstellung von Jesus, die Kenntnis Jesu von der Gemeinde, seine Anweisungen, Aufruf zum Zuhören und die Verheißungen für den Überwinder. Wer sind also die Adressaten dieser Sendschreiben? Und das wurde auch schon in den anderen Predigten angesprochen. Es sind vor allem diese 7 Gemeinden, die diesen Brief bekommen, also die Offenbarung überreicht bekommen. Sie werden angesprochen. Es gab diese Gemeinden in der Provinz. Wir haben es letzte Woche auf der Karte gesehen. Da gab es 7 Ortsgemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Zu der Zeit gab es diese 7 Gemeinden, es sind Ortsgemeinden. Darüber hinaus haben wir aber auch gesehen, dass jede Botschaft an die einzelnen Gemeinden gleichzeitig auch an alle Gemeinden gerichtet wird. Ja? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also jede Botschaft ist gerichtet an alle Gemeinden, die damals existieren. Also die Gemeinde in Pergamon beispielsweise soll sich zu Herzen nehmen, was der Gemeinde in Ephesus gesagt wird. Aber nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich können wir diese Unterscheidung sehen. Jeder, der ein Ohr zu hören hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also jeder einzelne Christ ist aufgerufen, zuzuhören und zu verstehen und zu erwägen, was es bedeutet. Und das erinnert uns an die zentrale Verheißung und den Segenswunsch aus Kapitel 1, Vers 3. Selig ist der Leser der Offenbarung und selig sind die Hörer der Worte der Weissagung und die das bewahren, was in ihr geschrieben steht. Denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Alle sind aufgerufen zu hören und diesen Segen in Anspruch zu nehmen, denn Gott jedem verheißt, der es liest, der es hört, der es bewahrt. Und so auch diese Erinnerung bei jedem Brief, dass Segen bereit liegt für jeden von uns. Sie sind alle aufgerufen zu hören. Und ich bin auch quasi genötigt, etwas dazu zu sagen, was in dem Text nicht steht, weil es so eine vorherrschende Sicht ist, dass ich das erwähnen muss. Es wird vielseitig vertreten, dass diese Sendschreiben auch eine versteckte Bedeutung haben, eine geheime Bedeutung in Bezug auf die Kirchengeschichte insgesamt. Also die Argumentation geht ungefähr so: Die erste Gemeinde bis zum Ende des ersten Jahrhunderts wird gekennzeichnet durch das Schreiben an die Epheser. Die nächste Gemeinde, die erste Gemeinde ist gekennzeichnet von großem Eifer, von Rechtgläubigkeit, aber mangelnder Liebe. Dann die Gemeinde in der zweiten und dritten Jahrhundert, Smyrna, sie wird gelobt, sie ist gekennzeichnet von Verfolgung und Ausharren. Und das wird gesagt, das ist die Gemeinde in der zweiten und dritten Jahrhundert. Ich gehe jetzt nicht durch alle durch, aber ihr versteht, glaube ich, jetzt, um was es geht. Und dann geht's weiter und wir sind jetzt in Laodicea angekommen, in der Gemeinde, die in ihrem Reichtum sich stolz fühlt und genügsam geworden ist. Das erste Problem mit dieser Sicht ist, dass es im Text nicht angedeutet wird. Das heißt, derjenige, der das vertreten möchte, muss die Beweislast quasi tragen und zeigen, warum denn diese geheime Bedeutung sein soll. Der zweite große Punkt, den ich nur ansprechen möchte, ist, dass diese Sicht eine sehr begrenzte Sicht auf die Kirchengeschichte hat, weil sie nur die westliche Kirchengeschichte betrachtet. Die östliche Kirchengeschichte wird außer Sicht gelassen. Und auch geografisch tue ich mich schwer, der Gemeinde in China oder Nordkorea zurzeit den Vorwurf zu machen, ihr seid auch Teil von dieser selbstgefälligen Gemeinde, die im Reichtum lebt und kein Eifer mehr für Jesus hat. Ich denke, dass dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt ist. Zum anderen ist die Hermeneutik ja auch verkehrt herum, aus unserer Erfahrung in die Bibel hineinzulesen. Diese Versuche wurden immer wieder unternommen und jeder, der diesen Versuch unternimmt, setzt sich selbst an die letzte Stelle. Also da gibt es Beispiel nach Beispiel, wo Laodicea ist, jetzt sind wir da und es kann unmöglich, und das geht schon im dritten Jahrhundert nach Christus los, es kann unmöglich noch lange dauern, bis Jesus wiederkommt, und dann werden Gründe aufgeführt, Dinge, die in der Geschichte gesehen werden und nicht aus dem Text. Und deswegen werden wir in den Betrachtungen von den Briefen auf diese Aspekte nicht eingehen. Also es ist nicht, weil wir nicht wissen, dass es diese Sicht nicht gibt, sondern weil wir bewusst sagen, wir sehen das im Text nicht und konzentrieren uns darauf, was wir aus dem Text wirklich herausziehen können. Und deswegen möchten wir die Dinge, die hier stehen, für uns selbst in Anspruch nehmen. Also keiner kann sagen, wir sind eigentlich erst in Kapitel mit Gemeinde 7 dran. Das, was davor ist, ja, auch für uns, aber vor allem gilt das für, also vor allem diejenigen, die eben sagen, die erste Bedeutung dieser Texte ist die kirchengeschichtliche Betrachtung und nicht die historische Betrachtung, wie wir es sonst machen. So viel dazu. Wir kommen jetzt zu der Botschaft. Was ist Inhalt der Sendschreiben? Jetzt mal abstrakt gefasst. Nicht jede einzelne Gemeinde, aber abstrakt gefasst. Was kann man sagen? Was möchte Jesus ansprechen? Was möchte er sagen? Und er stellt sich ja jedes Mal vor und meistens tut er das mit Beschreibungen, die aus dem ersten Kapitel stammen. Also er greift einen Aspekt seines Wesens auf, den er schon vorgestellt hat, und zeigt ihn speziell der Gemeinde und sagt, schau auf diese Eigenschaft von mir. Und das hat meistens damit zu tun, was die Anweisungen sind oder was der Zustand der Gemeinde ist. Heute beispielsweise in Epheser, da sagt er, ich bin derjenige, der die Sterne in der rechten Hand hält und inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und die Warnung an die Gemeinde ist, ich komme und nehme euren Leuchter weg. Das nur als Beispiel. Also er richtet ihren Blick auf den verherrlichten Sohn Gottes und weiß genau, welchen Aspekt von Jesus sie vor Augen haben müssen, um zu überwinden. Das ist das Ziel von jeder Gemeinde. Ihr müsst auf Jesus schauen und ich erwarte von euch, weil ihr es könnt, dass ihr überwindet im Hinblick auf Jesus. Wiederholt wird eingeleitet. Jedes Mal sagt er eine Beschreibung von sich und sagt, der und dann seine Beschreibung sagt oder hat Folgendes zu sagen. Und das erinnert uns an die Propheten des Alten Testamentes. Und die Propheten des Alten Testamentes hatten ja als zentrales Thema Buße. Aufruf zur Erinnerung daran, wer sie sind als Volk, sich wieder zurück zu besinnen auf das, wer sie sind, dass sie im Bund mit Gott stehen und was das von ihnen erfordert, dass sie ihre Sünden und ihren Götzendienst ablassen und sich wieder Gott zuwenden. Und das sind auch die Themen, die wir hier in den Sendschreiben haben. Ein Aufruf zur Erneuerung des Bundes, eine Umkehr von Sünde, Buße, Warnung vor fortgesetztem Ungehorsam und die Verheißung der Gegenwart Gottes für diejenigen, die überwinden. Also Gott erwartet viel, aber er gibt uns viel, damit wir das schaffen können. Jesus beschreibt ihren Zustand. Er sagt, ich kenne deine Werke. Er weiß jeweils von den Stärken und Sünden der Gemeinde. Ich sage bewusst Stärken und Sünden und nicht Stärken und Schwächen. Es geht hier nicht um Dinge, die man vielleicht ein bisschen ausbessern muss. Es geht hier nicht einfach um Dinge, die eine gut kann und andere können das halt nicht. Manche sind halt liebevoll, manche halt nicht. Sondern es geht darum, in welcher Hinsicht ist eine Gemeinde gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt? Und in welcher Hinsicht ist eine Gemeinde ungehorsam und lebt in Sünde? Und das müssen wir uns vor Augen halten. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten, wenn wir über die Zustände der Gemeinde sprechen. Es geht um Gehorsam und Sünde. Und Jesus gibt ein ehrliches Bild ab von den Gemeinden. Dort, wo es nichts zu tadeln gibt, da tadelt er auch nicht. Er sucht nicht nach den Dingen, wo er sagt, es muss aber irgendwo etwas geben, was ich euch ansprechen kann, sondern er freut sich darüber, dass es Gemeinden gibt, wenn auch nur zwei, wo er nichts zu tadeln hat. Und es gibt auch Gemeinden, wo es nichts zu loben gibt. Da sucht er sich nicht heraus, na, ich muss ja noch irgendwie mit positiv einleiten, sondern dort, wo es nötig ist, da rüttelt er auch wach und kommt direkt zu den großen Problemen, die dort bestehen. Und in drei von den Gemeinden gibt es Gutes und Schlechtes. Und Jesus stellt beides dar und sagt, es gibt Dinge, über die freue ich mich, wenn ich euch anschaue. Und es gibt Dinge, die müsst ihr in Ordnung bringen, sonst werdet ihr große Schwierigkeiten weiterhin bekommen. Und diese Zustände, sie betreffen vornehmlich zwei Bereiche, die Lehre und die Lebensführung. Wir können das gedanklich auseinanderhalten vielleicht, das ansprechen, aber die Dinge gehören zusammen in der Bibel. Also Glaube zeigt sich daran, wie dein Leben geführt wird. Wenn du dein Leben in eine bestimmte Richtung führst, dann ist das für die Bibel, so wie die Bibel den Menschen sieht, nicht vertretbar zu sagen, aber ich glaube etwas ganz anderes. Sondern Glaube und Lebensführung, sie passen zusammen, auf kurz oder lang. Man kann eine Zeit lang schizophren leben, das eine denken, anderes tun. Aber eins von beiden setzt sich immer schlussendlich durch. Und das ist die Herausforderung, die an die Gemeinden gestellt wird. Welches wird in euch gewinnen? Werdet ihr eure Praxis an eure Lehre anpassen? Werdet ihr eure Lehre an eure Praxis anpassen? Kriegt ihr es hin, das, was Gott sagt, ernst zu nehmen und auch so zu leben? Jesus ist ein guter Hirte, er ist unser liebevoller Bruder und als der verherrlichte Menschensohn kann er unsere Schwachheit nachempfinden. Er ist nicht jemand, der von oben herab uns die Fehler hinklatscht und sagt, räumt das mal auf, sondern er ist selbst durch Schwierigkeiten gegangen, hat selbst überwunden. Er ist der größte Überwinder und in ihm überwinden wir, können wir überwinden. Das heißt, er gibt einen Weg raus aus den Sünden. Und das ist jedes Mal die Buße. Manchmal verbunden mit anderen Dingen, aber im Zentralen geht es um die Buße, über die Sünden, die sie begangen haben. Und deswegen ist es angebracht, dass wir uns Gedanken machen darüber, was Buße ist und bedeutet. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass Buße, wie es schon angeklungen ist, zentraler Bestandteil von der Botschaft von Johannes dem Täufer ist und von Jesus selbst. Matthäus 3, Vers 2, da wird die Botschaft von Johannes dem Täufer zusammengefasst. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4, Vers 17. Über Jesu Wirken wird gesagt, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also Matthäus überlegt sich, ich möchte jetzt am Anfang vom Evangelium mal darstellen, in Kurzform, worum ging's Jesus, als er umhergegangen ist? Er führt später die Predigten aus, aber überlegt, was ist die Essenz von dem, was gesagt wird? Wenn ich das zusammenfassen kann, dann sind es zwei Dinge. Buße und das Kommen des Reiches Gottes. Ich weiß nicht, ob wir Gott Jesu Wirken so zusammenfassen würden. Wenn jemand sagen würde, versuch's runterzubrechen aufs Kleinste, was du kannst, weiß ich nicht, ob das bei mir das wäre. Tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber Matthäus macht das und auch die anderen Evangelisten, sie fassen Jesu Botschaft zusammen und jedes Mal ist die Buße zentraler Bestandteil davon. Das heißt, es geht darum, den Eintritt in das Reich Gottes durch die Buße zu bekommen. Aber wir sehen an den Aufforderungen hier in Offenbarung 2, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass Buße auch für diejenigen, die im Reich sind, wie diese Gemeinden, weiterhin ein zentraler Bestandteil ihres Lebens ist. Das Leben der Christen ist gekennzeichnet von einer immer wiederkehrenden Buße. Es ist kein einmaliger Vorgang, der sich irgendwie erschöpft am Anfang unseres Weges mit Jesus, sondern es ist etwas, was uns immer wieder kennzeichnen soll. Ein Aufruf, den wir immer wieder wahrnehmen müssen und sollen und der sehr ernst ist. Im Alten Testament wird die Botschaft der Propheten auch oft so zusammengefasst. Ich möchte darauf nicht genauer eingehen, aber das ist die Sache ist, sich abzuwenden von den Götzen und Gott zuzuwenden, die Sünden zu bekennen. Und daran sehen wir, dass die Buße, die Bedeutung der Buße für die Botschaft der Bibeln kaum zu überschätzen ist. Es ist zentraler Bestandteil von dem, was Jesus sagt. Es ist zentraler Bestandteil von dem, was im Alten Testament steht. Und es ist auch jetzt hier, in unseren Briefen hier, zentraler Bestandteil. Also was bedeutet es, Buße zu tun? Wortlaut im Griechischen bedeutet eigentlich nur die Gesinnung ändern, Einstellung ändern, die Gedanken ändern. Wie schon angeklungen ist, in der Bibel, die Bibel meint mehr, als wir vielleicht denken. Wir leben in einer Welt, wo vieles aufgespalten wird. Wir verstehen Menschen sehr getrennt in Denken, Gefühle, rational. Handeln ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Die Dinge spalten wir auf und sagen, man kann quasi in allen Bereichen unterschiedlich leben. Aber in der Bibel werden wir aufgefordert, all diese Dinge, und wir sehen, dass Menschen diese Dinge meistens nicht lange Zeit gegeneinander ausspielen, sondern dass die Dinge zusammengehören. Dass ein Mensch denkt, so ist er auch. Ne? Das, wovon das Herz voll ist, davon spricht sein Mund. Und deswegen, wenn es um die gedankliche Erneuerung geht, geht es auch um eine Lebensveränderung. Da möchte ich ein Beispiel bringen aus dem Alten Testament, das uns allen sehr gut vor Augen sein dürfte, nämlich aus Jona. Wir haben ja jetzt in den Hauskreisen das Buch Jona betrachtet. Deswegen finde ich es jetzt auch schneller, als ich sonst tue. Jona Kapitel 3. Und die Geschichte von Jona dürfte auch allen bekannt sein. Jona wird aufgefordert, nach Ninive zu gehen und dort gegen sie zu predigen. Und er möchte nicht gehen. Und letztlich geht er doch und bringt eine Botschaft. Und darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber wir sehen die Reaktion von dieser Stadt in Jona 3 ab Vers 5. Jona 3 ab Vers 5 bis Vers 10. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Da ließ er Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen sich nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein, und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Die Menschen, es wird gesagt, sie kehren um von ihren Wegen. Es beinhaltet zum einen natürlich eine gedankliche Veränderung. Sie schätzen ihre Wege jetzt nämlich als was ein? Der König sagt, jeder kehre von seinem bösen Weg um, von der Gewalttat, die er tut. Sie mussten ihre Einstellung ändern. Aber sie sollten sich nicht nur einfach von etwas absondern und nicht mehr tun, sondern sie wenden sich Gott zu im Flehen. Und wir sehen eine emotionale Ebene von der Buße, nicht wahr? Sie gehen umher, nicht nur die Menschen, sondern auch das Vieh darf nicht mehr essen, nicht mehr trinken und muss auch im Staub sitzen. Sie gehen umher und schmeißen Staub auf ihre Tiere, weil sie so bewegt sind von der Botschaft. Weil sie ihre Sünden sehen und sich bewusst sind, dass Gottes Zorn sie treffen wird, wenn sie nicht von ihren bösen Wegen umkehren. Und selbst der König in dieser Situation sagt, wer weiß? Er sagt nicht, wenn wir das tun, und Jona hat es ihnen auch nicht gesagt, dass es so sein wird, aber wenn wir das tun, dann wird Gott das wieder wegnehmen. Und dann wird. Nein, er ist bereit, jegliche Konsequenz zu tragen. Er sagt, wir tun Buße und dann sind wir in Gottes Hand. Und sie bringen das zum Ausdruck. Also da ist mehr als nur Denken, da ist Emotion dabei. Ich meine jetzt nicht, dass man weinen muss, damit man Buße tut. Darum geht's nicht, aber es kann uns nicht kalt lassen, wenn wir unsere Sünden aufgedeckt bekommen von Gott und seinem Wort. Wenn wir echte Buße tun. Und dann steht hier, dass Gott ihre Taten sah. Und genauso steht's ja in Offenbarung über jede Gemeinde. Gott sagt, ich sehe deine Werke. Ich schätze deinen Zustand ein anhand der Werke, die ich sehe. Ich kann das sehen. Und hier sagt er sieht Taten, die von der Buße zeugen und wendet sich von seinem Zorn ab. Also eine echte Buße ist die Veränderung der Gedanken. Sie ist ein emotionales Abwenden und eine Änderung der Verhaltensweisen, ein Abwenden von den Wegen, ein Zuwenden hin zu Gott. Ich möchte die zweite Stelle lesen, die Ralf auch vorgelesen hat schon, aus 2. Korinther 7, wo uns auch sehr schön ein Bild gemalt wird, von was Buße bedeutet und was das Ziel davon ist. Zweite Korinther 7, ab Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch meinen vorigen Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn ich es früher auch bereut habe, ich sehe ja, dass jener Brief euch, wenn auch nur vorübergehend, betrübt hat. Also das ist Traurigkeit bei den Korinthern gewesen. Da ist ein emotionales Bewegtsein zu sehen gewesen. Er sagt, Vers 9, so freue ich mich doch jetzt, allerdings nicht darüber, dass ihr Betrübnis versetzt worden seid. Wohl aber darüber, dass ihr durch die Betrübnis zur Reue, steht hier bei mir, bei Ralf war es besser, da stand Buße, geführt worden seid. Denn eure Betrübnis ist so gewesen, wie Gott sie haben will, damit ihr von unserer Seite in keiner Weise Schaden erlittet. Denn die Betrübnis, wie Gott sie haben will, wirkt eine Buße zum Heil, die niemand später zu bereuen hat. Die Betrübnis der Welt dagegen wirkt den Tod. Mal so weit erstmal. Wir sehen hier die Möglichkeit, emotional bewegt zu sein, traurig zu sein über unsere Sünde, bis hin zu Tränen bewegt zu sein und doch im Tod zu landen, in Vers 10, nicht wahr? Es gibt eine Betrübnis, sie wirkt eine Buße zum Heil, und es gibt eine Betrübnis der Welt, die zum Tod führt. Also anscheinend reicht es nicht, nur gedanklich sich neu einzustellen, nur emotional bewegt zu werden, sondern es braucht mehr als das. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus einem Buch. Das Buch heißt Endlich frei. Da geht es eigentlich um das Überwinden von der Sünde der Pornografie durch die Kraft der Gnade. Und da beschreibt der Autor folgende Geschichte. Ryan saß in meinem Büro und schluchzte. Nicht weinend, sondern schluchzend. Seine Hände waren damit beschäftigt, sich Ozeane von Tränen aus dem Gesicht zu wischen, während er Bekenntnisse von Sünde und Reue klagte. Seine Frau saß neben ihm mit einem Gesicht, das so hart war, als wäre es in Granit gemeißelt. Ryan und Lisa waren seit 15 Jahren verheiratet und hatten 3 Kinder. Sie trafen sich mit mir, weil ihre 1,5 Jahrzehnte währende Ehe von Ryans Liebe zur Pornografie geprägt war. Nach Jahren wiederholter Entdeckungen war Lisas anfängliche Entmutigung in Verzweiflung umgeschlagen und nun hatte sich ihre Verzweiflung in Verachtung verwandelt. Lisa war am Ende. Sie wollte die Kinder nehmen und weit weg von Ryan sein. Ryans Wehklagen und sein Flehen, sie möge bei ihm bleiben, waren so verzweifelt und laut, dass sie die Aufmerksamkeit der Leute auf dem Flur auf sich zogen. Dave hatte eine ähnliche Geschichte. Er war seit 20 Jahren mit Marie verheiratet. Von Zeit zu Zeit hatte er sich mit Pornografie beschäftigt und hin und wieder ein Magazin gekauft. Im letzten Jahr hat er jedoch Pornografie im Internet entdeckt. Als er die Leichtigkeit und Anonymität der Pornografie im Internet kennenlernte, wurde Dave völlig versklavt. Er verbrachte Stunden damit und verlor schließlich das Interesse an seiner Frau. Marie wusste, dass etwas anders war, aber sie war nicht darauf vorbereitet, als sie entdeckte, dass ihr Mann süchtig nach Pornos war. Entsetzt verließ sie das Haus, um bei einer Freundin unterzukommen. Wie Ryan flehte auch Dave Marie unter Tränen an, ihm zu verzeihen. Er flehte um Vergebung. Er schwor, dass er sich ändern würde. Er schwor, dass sich nie wieder Pornografie ansehen würde. Er weinte auf den Knien und weinte in völliger Zerrissenheit zu Maries Füßen. Dave und Ryan kennen sich nicht, aber sie haben viel gemeinsam. Beide haben ernsthafte Probleme mit Pornografie und das schon seit geraumer Zeit. Beide sind Familienväter mit einer Frau und Kindern. Beide stehen kurz davor, ihre Familie wegen ihrer Sünde zu verlieren. Beide befinden sich in einer verzweifelten Situation, in der sie weinen und um Versöhnung bitten. Der Autor sagt das: Ich kenne Dave und Ryan und ich weiß, wie sich ihre Geschichten abspielen. Und ich kann dir sagen, dass sich nur einer von ihnen wirklich geändert hat. Nur einer dieser Männer hat sich mit seiner Frau versöhnt und kann wieder ein glückliches, pornofreies Leben mit seiner Familie führen. Der andere ist jetzt von seiner Frau geschieden und lebt völlig getrennt von seinen Kindern. Einer von ihnen ist wiederhergestellt, führt ein glückliches Leben mit seiner Familie und schaut sich keine Pornografie an. Einer von ihnen war an diesem Tag an einer echten Veränderung interessiert und der andere nicht. Was glaubst du, wer von den beiden hat sich geändert? Das ist schwer zu sagen, oder? Beide Männer waren untröstlich, beide waren aufrichtig, beide zeigten ein offensichtliches Engagement für ihre Familie. Beide schienen bereit zu sein, alles zu tun, um ihren sündigen Lebensstil zu ändern. Und trotz ihrer äußerlichen Ähnlichkeiten sind diese beiden Männer so verschieden wie Hund und Katze. Und wo sie beide Trauer zeigten, stammen ihre Tränen aus zwei völlig unterschiedlichen Quellen. Zitat Ende, aber nicht Ende der Geschichte. Buße endet, wie es hier in 2. Korinther 7 heißt, im Heil. Echte Buße, die von Gott gewirkt ist, endet im Heil, endet in Freude. Betrübnis der Welt endet in der Betrübnis. Da bleibt man in der Traurigkeit hängen. Buße kostet uns sehr viel. Ein tatsächliches Abwenden von der Sünde kostet uns viel. Und so wie die Nineviten es getan haben, nämlich von ihrem bösen Weg umzukehren, müssen auch wir uns Gott zuwenden und von unserer Sünde weg. Und darüber nachzudenken, das ist eine Wucht, und Conny hat es schon gesagt, das ist jetzt nicht etwas, wo man sich bewirbt und einen Beliebtheitspreis, wenn man darüber spricht. Aber es ist eine wichtige Sache. Wenn man feststellt, dass man Dinge in seinem Leben hat, die nicht in Ordnung sind, die sündig sind, dann dürfen wir Gott dafür danken und preisen. Es ist eigentlich keine traurige oder harte Botschaft für diejenigen, die ein Ohr haben zu hören, sondern es ist eine Botschaft der Hoffnung, dass Gott uns aufzeigt, wo wir Buße tun können. 2. Timotheus 2,25 sagt, dass Buße ein Geschenk Gottes ist. Der Mann Gottes soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Wir können in uns also nicht Buße bewirken. Wir können nicht in uns irgendein Gefühl aufrechterhalten und sagen, jetzt meine ich es aber ernst. Es ist ein Geschenk Gottes an uns, dass wir Buße tun dürfen. Also wenn Gottes Geist in uns wirkt und wir sehen Dinge in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind, auch über die nächsten Wochen, wenn wir die Briefe betrachten, werden viele Dinge angesprochen. Dann dürfen wir das als ein Erweis der Gnade Gottes in unserem Leben sehen. Er zeigt uns den Weg zurück in seine Gemeinschaft. Er zeigt uns den Weg zurück zu ihm. Und er hat uns alles gegeben, dass wir das tun können. Wir haben die Fähigkeit, durch Gottes Geist gehorsam zu leben. Aber wie tue ich Buße? Nur einige Punkte dazu, wie das aussieht. Sei konkret. Das, was Sünde ist, dass wir alle Sünder sind, das ist uns allen irgendwo bewusst. Aber was sind meine Sünden? Konkret. Für welche Dinge muss ich um Vergebung bitten? Vor Gott und vor meinen Mitmenschen? Welche Sünden muss ich in Ordnung bringen? Und dabei sollten wir die Einschätzung der Bibel teilen. Die Bibel zeigt uns auf, was Sünde ist. Nicht wir selbst. Beispiel aus der Kindererziehung, jetzt mal aus der Sicht von Eltern auf die Kinder. Das Ziel von der Erziehung ist ja in vielerlei Hinsicht, ein Kind zur Buße zu führen. Die Sünde zu zeigen und dann zu helfen, auf den rechten Weg zurückzukommen. Und wofür macht man das? Für Sünden. Wenn mein Kind ein Glas umwirft, ist das erstmal für sich genommen keine Sünde. Die Bibel sagt nichts über Gläser umwerfen. Mein Kind bewusst das Glas hinwirft, hat meine Frau mich aufmerksam gemacht, aber wenn es bewusst macht, dann haben wir, okay, eine Eigentumsverletzung, ja, achtes Gebot, ne, nicht stehlen, beachte das Eigentum anderer. Gut. Aber was ist, wenn mein Kind ein Glas umstößt, weil es auf dem Tisch getanzt ist und ich meinem Kind gerade verboten hatte, auf dem Tisch zu stehen? Dann haben wir ein Ungehorsamsproblem. Das ist eine Sünde. Also das Ziel ist nicht, dem Kind Reue zu zeigen, weil das arme Glas kaputt ist, sondern ihm zu zeigen, wo die Sünde liegt, weil er dafür um Vergebung bitten kann, weil er dafür Jesu Gnade in Anspruch nehmen kann und die Kraft bekommen kann, in Zukunft es besser zu machen, neu ausgerichtet zu werden. Und so auch wir, wenn wir vor Gott stehen, wir müssen Buße tun über Dinge, die er als Sünde bezeichnet. Und da dürfen wir die Bibel ernst nehmen und schauen, was möchte sie denn von uns? Das nächste ist, dass wir bereit sein sollen, die Konsequenzen zu tragen. Beispiel Zachäus. Er sieht seine Sünde, er sieht ein, oh, ich habe Menschen betrogen, ich habe sie abgezockt, ich gebe allen vierfach wieder. Er war bestimmt ein sehr armer Mann danach. Aber er sagt, ist mir egal, ich tue alles, um mit Gott wieder in rechte Beziehung zu kommen. Er überlegt nicht, kann ich das eigentlich stemmen, sondern er sieht seine Sünde und tut alles, was es braucht, trägt die Konsequenzen, um das in Ordnung zu bringen wieder. Und so endet auch die Geschichte von Ryan und Dave. Was war der Unterschied? Der große Unterschied zwischen den beiden und zwischen weltlicher und göttlicher Traurigkeit ist Gott. Weltliche Traurigkeit entsteht, wenn man den Stachel der Sünde spürt, aber immer noch so eine selbstsüchtige Liebe zu der Sünde im Herzen hegt. Gottgefällige Trauer entsteht, wenn sie von ihrer sündhaften Trennung von Gott ergriffen ist und um jeden Preis zu ihm zurückkehren möchte. Und so endet auch die Stelle hier in 2. Korinther 7, nicht wahr? Denn seht doch eben diese, eure Gott wohlgefällige Betrübnis. Welchen Fleiß hat sie bei euch bewirkt? Ja, noch mehr. Verantwortung, Unwillen, Furcht, Sehnsucht, Eifer, Bestrafung des Schuldigen. In jeder Beziehung habt ihr bewiesen, dass ihr in der bewussten Sache vorwurfsfrei dasteht. Also er sagt, ja, Vers 12, darum, wenn ich euch auch geschrieben habe, so habe ich es doch nicht wegen des Unrechtstuenden und auch nicht wegen des Unrechtleidenden getan, sondern zu dem Zweck, dass euer Eifer für uns bei euch vor Gottes Angesicht offenbar würde. Also das Ziel der Buße ist, wieder Dinge zu tun, dass wir in Gottes Gegenwart zurückkommen, dass wir die Dinge in unserem Leben abstellen, die ihm missfallen. Und das ist das Ziel des Ganzen, nicht die Traurigkeit an sich. Darum ist die Botschaft der Buße heilsam. Sie ist heilsam, weil wir wieder in Gottes Gegenwart kommen. Jesus fordert die Gemeinde auf, Buße zu tun, und er lässt sie damit nicht allein. Er gibt ihnen Motivationshilfen. Er endet stets mit Warnung und Verheißung. Und dazu nur zwei Worte vielleicht. Die Warnung federn wir oft ab. Die Warnung betrifft mich nicht. Irgendwie, ich bin ja bei den Erwählten vielleicht. Ich meine es ja doch ernst. Lassen wir die Warnung auf uns wirken und nachdenken darüber, was sie zu sagen hat. Denn Jesus sagt, wer ein Ohr zu hören hat, der höre alles, was den Gemeinden gesagt wird. Aber der Hauptgrund für die Motivation der Gemeinden kommt zum Schluss, als Jesus seine Verheißung darstellt. Heute zum Beispiel, wer überwindet, dem werde ich geben, von der Frucht zu essen, von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Und die Frage ist, ob wir diesen Verheißungen trauen. Denn dadurch können wir Buße tun, dadurch können wir überwinden. Durch das teure Blut, die eingeläutete Herrschaft von Jesus, wird er mit all seinen Kindern ans Ziel kommen. Wir müssen nicht überlegen, ob wir das schaffen können, weil er uns die Kraft dazu gibt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir seinen Verheißungen trauen. Und unser Leben danach ausrichten. Das ist so viel zu dem Vorweg. die Einleitung. Genau, wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, wenn wir uns den Brief anschauen. Das Sendschreiben an Ephesus, da sind wir jetzt, ab Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Jesus stellt sich vor hier als derjenige, der unter den sieben Leuchtern steht. Er ist der Priester, und wie der Priester im Alten Testament sich um die Leuchter gekümmert hat, dass sie sauber sind, dass sie nicht erlöschen und schwach werden, dass ihr Licht weiterhin leuchtet, so ist auch Jesus derjenige, der die Gemeinden untersucht und sie pflegt. Wie ein Priester im Tempel die Lampen hütet, damit sie nicht schwach werden oder erlöschen, so geht Christus durch die Gemeinden, um für die Reinheit und den Glanz des Lichts zu sorgen, das sie der Welt geben. Und so liegt die Betonung hier auf das Leuchten oder den Auftrag zum Leuchten in die Gemeinde hat. Ein Zeugnis für die Welt zu sein von Jesus. Und zu der Gemeinde in Ephesus, da haben wir im Neuen Testament eine detaillierte Geschichte. Paulus hatte 3 Jahre dort gewirkt. Und sie hatten nicht nur Paulus Dienst genossen, sondern auch die Arbeit von Apollos und Priska und Aquila, Timotheus und auch Johannes selbst hat dort gewirkt. Es war eine große Stadt, in der die Gemeinde sich befand, 250.000 Einwohner, die größte Stadt in Kleinasiens, der heutigen Türkei. Und deswegen hatte alles, was in der Stadt passiert, einen großen Einflussbereich auf die ganze Gegend hinaus. Sie hatte also einen strategisch wichtigen Standpunkt, könnte man sagen. Und zentral für das gesellschaftliche und das politische, wirtschaftliche und religiöse Leben der Stadt ist der Götzendienst von der Artemis. Und die Verkäufer von solchen kleinen Statuen, von dieser Göttin, denen drohte der Bankrott, weil die Missionsarbeit von Paulus so erfolgreich war, dass sie keine Kasse mehr machen konnten. Oder dass sie jedenfalls stand zu befürchten, dass sie keine Kasse mehr machen würden mit dem Verkauf solcher Statuen. Und deswegen gab es einen Aufstand in der Stadt wegen der Gemeinde, die darüber sprachen, dass Götzen ja nichts sind, dass sie nicht retten können. Und deswegen kauften die Leute nicht mehr. Deswegen sehen wir am Anfang einen Frontalangriff, könnte man sagen, auf die Gemeinde. Ja, da wird ein Aufstand gemacht, die Leute werden vor Gericht gezerrt, Paulus durfte da gar nicht mehr hin, da haben die Brüder gesagt, nee, du gehst da jetzt nicht hin, weil wir wissen nicht, wie das für dich endet. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Sie hatten Dämonen ausgetrieben, Dämonen wurden von anderen ausgetrieben und haben dann die Austreibenden selber ergriffen, weil sie nicht gläubig waren, sondern sich auf Paulus und seinen Gott bezogen. Die Dämonen sagten, wer seid ihr denn? Keine Ahnung. Aber wir nehmen euch jetzt. Also da sind wirklich erstaunliche Dinge geschehen. Da sind viele Menschen, die krank waren, geheilt worden. Sie haben Magiebücher öffentlich verbrannt. Quasi damit gesagt, das ist alles Mist, was sie da gemacht haben bisher. Und das, was ihr alle da macht, auch. Also sich ganz klar bekannt zu Jesus und sich hingestellt und dadurch für einen Aufruhr gesorgt. Es war eine turbulente Zeit, die die Gemeinde in Ephesus also am Anfang hinter sich hatte. Aber der Feind, der schläft nicht. Und wo dieser Frontalangriff nicht funktionierte, da geht er zu anderen Taktiken über. Und er versucht, sich einzuschleichen. Und davor warnt Paulus sie, dass sie auch Unterscheidungsvermögen haben möchten. Er verabschiedet sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus in Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Und dann sagt er folgendes, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meine Bedürfnisse und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen. Also Paulus forderte vor allem zwei Dinge von ihnen. Zum einen, auf die richtige Lehre zu achten, insbesondere darauf zu achten, dass Menschen aus der Mitte der Gemeinde, die dazugehörten, aufstehen würden und falsche Lehren verbreiten würden. Und das Zweite ist, sagt er, ihr selbst wisst, dass ich den Bedürfnissen meiner Leute gedient habe. Ich habe euch gezeigt, wie man arbeitend der Schwachen sich annehmen soll. Das sind zwei Dinge, die sie auch zu Herzen genommen haben, nicht wahr? Die Warnung hatten sie ernst genommen. Vers 2, Offenbarung 2, Vers 2. Deine Arbeit, standhaftes Ausharren. Ich weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und sie als Lügner erkannt. Ihr habt standhaftes Ausharren gezeigt. Um meines Namens willen habt ihr schwere Lasten getragen und ihr seid nicht müde geworden darin, die Lasten zu tragen. Sehr löbliche Dinge über diese Gemeinde. Sie hatten aufgepasst und sie hassten, Vers 6, sie hassten die Werke der Nikolaiten. Sie konnten es nicht ausstehen. Sie hatten die Lehre des Epheserbriefes, die Lehre dieser großartigen Lehrer, die bei ihnen gewesen waren, die haben sie verinnerlicht und sie verteidigten sie mit allem, was sie hatten. Und das hat sich auch noch gehalten. Noch im 2. Jahrhundert schreibt ein Kirchenvater über die Gemeinde in Ephesus, dass in ihrer Mitte niemals irgendeine Irrlehre Fuß greifen konnte, weil sie so wachsam waren darauf zu sehen, wo die richtige Lehre, dass die richtige Lehre reinbleibt. Also dieses hatten sie beherzigt. Und sie werden gelobt für ihre Intoleranz, für ihren Hass. Sie duldeten Böse nicht. Wenn Sünde in ihrer Mitte auftauchte, dann sind sie damit umgegangen. Haben sie sie nicht einfach weiterlaufen lassen und gesagt, na gut, muss jeder selber entscheiden, wie er mit seinem Leben leben möchte, sondern sie haben die Sünde ernst genommen und sind damit so umgegangen, wie Gott es möchte. Die Frage, die sich dann uns stellt, ist, was hassen wir? Gibt es Dinge über diese Welt, die wir hassen, die wir nicht ausstehen können, die in uns wirklich Regung erzeugen, dass wir sagen, das hasst Jesus? Weil es gibt sicherlich heutzutage auch Dinge, die Jesus hasst. Und das ist damals nicht weniger schockierend als heute, dass man sich eben nicht immer tolerant geben muss bei allem, sondern dass es auch Dinge gibt, über die wir einen Hass entwickeln sollen. Weil Jesus die hasst. Er sagt es extra hier, ihr hasst die Werke der Nikolaiten, denn ich hasse sie auch. Wer das genau ist, kann der Prediger in den nächsten Wochen drüber sprechen. Es hat jedenfalls etwas damit zu tun, die Treuen Gottes durch Götzendienst und sexuelle Unzucht wegzuziehen von Gott und so sich ihres Schutzes zu begeben. Und sie waren nicht nur in Lehrsachen dem Vorbild Paulus gefolgt, sondern sie hatten auch das getan, was er ihnen vorbildlich vorgelebt hatte, nämlich sie hatten Ausharren bewiesen. Sie hatten sich die Worte in Epheser 4, Vers 28 zu Herzen genommen. Wer stiehlt, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Also das sind Dinge, für die sie gelobt werden. Sie arbeiten hart und haben genug über, um anderen zu geben. Und Jesus lobt sie dafür und sagt, gut, dass ihr hart arbeitet, gut, dass ihr mit Geduld ausharrt. Das sind Dinge, wo sie uns vorbildlich sein können. Wo wir unser Leben überlegen können, ob wir das auch so tun. Gute Dinge, die wir nacheifern wollen. Aber Jesus sagt, es ist nicht alles in Ordnung. Und nicht nur das, es ist sogar so weit, dass Dinge nicht in Ordnung sind, dass er damit droht, dass die Gemeinde ihre Existenz verliert. Ich werde euren Leuchter wegnehmen. Es ist nur eine Sache, sie ist nur schnell ausgesprochen, aber er sagt, es ist so schlimm, dass ihr nicht mehr weiter bestehen könnt als Gemeinde, wenn ihr das nicht in Ordnung bringt. Trotz all der guten Dinge, die ich euch zugute halte, wenn ihr dieses nicht in Ordnung bringt, dann werdet ihr nicht mehr bestehen können. Und worum besteht der Vorwurf? Sie haben ihre erste Liebe verlassen. Damit könnte gemeint sein die Liebe zu Jesus. Damit könnte gemeint sein die Liebe zu den Mitmenschen. Auch hier wieder, wir können es gedanklich und mögen es auch trennen in unserem Kopf. Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen. Aber die Dinge gehören in der Bibel zusammen. Eine Liebe zu Gott drückt sich vor allem in Liebe für meine Mitmenschen aus. Und darum sehe ich den Hauptvorwurf in der fehlenden Liebe zu Außenstehenden. Warum? Die typischen Anzeichen für die fehlende Treue und Liebe zu Jesus fehlen in dieser Gemeinde. Also ihnen wird ja gerade gesagt, dass sie nicht ein Problem haben mit Götzendienst, dass sie nicht ein Problem haben mit falscher Lehre, dass sie nicht ein Problem haben mit sexueller Unmoral, mit lauwarmer Selbstgefälligkeit. Also ihre Beziehung zu Jesus scheint in Ordnung zu sein, zu großen Teilen. über den Zustand der Gemeinde im Inneren, da machen sie sich große Gedanken. Und genau diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, die werden im Alten Testament dem Volk immer vorgeworfen und im Bild von der Ehe. Also es wird gesagt, du bist deinem Ehemann untreu gewesen und damit ist gemeint, das Volk tut Götzendienst und betet falsche Götter an. Und das ist nicht das Problem von Ephesus. Genau diese Dinge werden aber anderen Gemeinden vorgeworfen. Ne? Also Pergamon zum Beispiel, da hängen einige der Lehre der Nikolaiden an. Oder in Thyatira, wo einige der Lehre der Isabel anhängen. Und Ephesus hat diese Probleme nicht. Ihm fehlt vor allem die Liebe nach außen. Und eine Gemeinde, die unter solchem Beschuss steht, steht in der Gefahr, sich nach innen zu wenden. Nur noch um sich selbst zu drehen. Nicht mehr nach außen im Blick zu haben. Nicht mehr diesen Leuchterauftrag wahrzunehmen. Die Dunkelheit, die draußen ist, zu vertreiben. Sie sollen sich auf ihre Liebe in ihrer Anfangszeit zurückbesinnen. Ihre gegenwärtigen Werke sind viele, aber sie sind nicht gut genug, weil sie ohne Liebe geschehen. 1. Korinther 13, Vers 2 und 3, da sagt Paulus ja Folgendes: Und wenn ich Weissagung habe, alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, einen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Das sind genau die Dinge, die Ephesus, die Gemeinde Ephesus ja hat. Erkenntnis, Lehre, Glaube, Geheimnisse erkennen, falsche Lehre aufdecken, aber ihnen fehlt die Liebe. Nun, was sollen sie tun? Da sie erkaltet sind in ihrer Liebe, nicht nur nach außen, auch zu dem Herrn selbst, aber vor allem in ihrer Liebe nach außen, was sollen sie tun? Sie sollen sich zurückerinnern, Vers 5. Sie sollen sich daran erinnern, wovon sie gefallen sind. Sie hatten mal diese Liebe bewiesen. Sie hatten mal diesen Eifer gezeigt. Sie sollen die ersten Werke wieder tun. Sie hatten die Fähigkeit nachgewiesen, andere zu lieben und ihnen zu dienen. In Apostelgeschichte 19, Vers 10 steht über die Anfangszeit von diesem Wirken, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Da ist eine ganze Region für die Bibel als evangelisiert abgestempelt worden, aufgrund des Dienstes, der in dieser Gemeinde geschehen ist. Sie hatten so einen missionarischen Eifer, so eine Reichweite gehabt nach außen, dass diese ganze Region, eine Region mit der Fläche doppelt so groß wie die von Deutschland, wahrscheinlich weniger Einwohner, aber nur, um dass wir das vorstellen können, was das für eine Region ist, wo der Heilige Geist sagt, der Dienst, der da getan wurde in dieser Anfangszeit, der sorgte dafür, dass ganz Asien alle das Wort des Herrn gehört hatten. Und darauf sollen sie sich wieder besinnen, wie es in dieser Anfangszeit war. Und sie müssen Buße tun. Sie müssen bekennen, dass das, was sie jetzt tun, nicht richtig ist. Dass sie ihre Liebe zu Gott und ihre Liebe zu ihren verlorenen Nächsten vergessen haben. Jeden Tag landen auch bei uns in unserer Umgebung, da landen Menschen in der Hölle. Weil sie sterben ohne Jesus. Darauf wird es später in der Offenbarung auch zu sprechen kommen sein. Berührt uns das noch? Oder wenden wir uns nur um uns und schauen, dass wir in einem gesicherten Hafen sind, dass es uns gut geht, dass wir für uns ein gutes Leben haben, ein Leben in Reinheit, in guter Lehre, in vorbildlichem Eifer füreinander, aber vergessen, was ist mit denen draußen, die noch nichts gehört haben. Unseren Auftrag, für Jesus zu leuchten, vergessen. In der Gefahr stehen nicht nur die Epheser, sondern auch jede Gemeinde und damit auch wir. Und Jesus gibt eine klare Warnung, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Er sagt, wenn das nicht in Ordnung gebracht wird, dann muss ich handeln. Und mich bewegte, wie dass die Gemeinde ja bewegen soll. Es soll sie schockieren. Sie sollen sagen, wie? Keiner von denen darf sagen, ja gut, dann sind halt die nächsten Generationen, wird es dann halt keine Gemeinde geben, aber ich bin ja noch da, wo es einigermaßen gut ist. Sondern es soll sie schockieren, wenn sie darüber nachdenken, die nächste Generation, die übernächste Generation wird nicht mehr eine Gemeinde haben in Ephesus. Sie wird weggenommen werden. Das soll auch uns bewegen. Wir können nicht sagen, ach ja gut, dann ist unsere Gemeinde, wenn die kaputt geht, geht die halt kaputt. Wenn in Gummersbach keine Gemeinden mehr sind, wenn Jesu Gemeinde weggenommen wird, ja, dann ist das halt so, ja, das ist halt der Lauf der Dinge, wie sie sein muss. Nein, das soll uns bewegen. Das Licht soll leuchten und das soll uns berühren, dass wir darüber nachdenken, wie können wir die Liebe aufrechterhalten über lange Zeit hinweg, dass uns dass unser Auftrag nicht verloren geht, dass Jesus noch einen Posten hat, dort, wo wir sind. Darum gibt er eine Verheißung zum Abschluss. Er sagt, aber wenn ihr überwindet, wenn ihr diese Warnung beherzigt, wenn ihr die Aufforderungen zu Herzen nehmt, wenn ihr Buße tut darüber, dann werdet ihr überwinden. Und wir werden, Vers 7, so steht es auch hier, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Der Baum des Lebens, der am Anfang der Bibel erwähnt wird, der in Gottes Gegenwart ist, wo die Menschen weg mussten wegen ihrer Sünde, da sagt Jesus, wenn ihr überwindet, dann dürft ihr dort wieder hinkommen. Ihr dürft wieder in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Es geht um das ewige Leben. Es geht also nicht darum, einmal etwas zu tun, was Gott gefällt, sondern es geht darum, ein Leben zu leben, das immer wieder sich die Frage stellt, wie ist meine Liebe zu meinem Nächsten, wie ist meine Liebe zu Gott? Jeden Tag sind wir konfrontiert, auch mit falschen Ideen und Weltanschauungen, die uns vereinnahmen wollen. Die können wir überwinden. Und er stellt uns in Aussicht das Paradies Gottes. Der Baum des Lebens, der steht uns zur Verfügung, wenn wir diese Dinge überwinden durch die Kraft des Geistes. Und darum habe ich mich auch besonders gefreut, einfach auch über die Lieder, die wir gesungen haben, wo es darum geht, dass Jesus derjenige ist, durch den wir überwinden. Das ist alles Evangelium kleines Einmaleins. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir feststellen, in unserem Leben ist Sünde. Ja, ist es. Das wussten wir doch. Und deswegen dürfen wir immer wieder zu Jesus kommen und seine Verheißung in Anspruch nehmen und sagen, danke, dass ich zu den Überwindern gehören darf durch dich. Also wir können nicht sagen, dass das Leben als Christ einfach ist. Wir werden es in den Sendschreiben immer wieder sehen, 5 von den Gemeinden haben große Schwierigkeiten, große Sünden. 2 davon stehen quasi kurz vor ihrem Ende. Eine wird als tot bezeichnet. Selbst die, wo Dinge gut sind, sie bekommen die Aufforderung, und jetzt halte fest, was du hast. Mach weiter, lass nicht nach. Lehn dich nicht zurück. Es ist nicht einfach, Christ zu sein, darum geht's nicht. Aber es ist ein Leben gezeichnet von ständiger, neuer Überwindung durch Jesus. Dass die Sünde, die wir begehen, dass wir sie wieder ihm hinbringen und wieder ans Kreuz bringen, wieder ans Kreuz nageln, dass wir uns bewusst sind, Jesus hat die Schuld getragen, er hat sie gesühnt und er hat mir die Kraft gegeben, durch seinen Geist ein neues Leben zu führen, das nicht mehr gezeichnet sein muss von den Sünden. Und wenn ich immer wieder das Gleiche bringen muss, so dürfen wir an diese Worte denken. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Und damit möchte ich auch schließen, diesen Versen, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Heute ist Sonntag, wir können uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Was sind die Dinge, die ich vernachlässigt habe in meinem Leben? Suche ich Gelegenheiten, Kontakt zu haben mit Ungläubigen, dass ich ihnen Zeugnis geben kann? Begegne ich überhaupt oder lebe ich in meiner christlichen Blase, dass ich überhaupt nicht den Kontakt habe zu Menschen, die Außenstehende sind? Und wir dürfen daran denken, wie unser Eifer, der neu gewonnene Eifer ist, wenn man sich erstmal zu Jesus bekennt, wenn man wieder ein neues Ergriffensein hat, von wer Jesus ist. Der Eifer, der einen kennzeichnet, dass man nur noch von Jesus spricht, dass man jeden konfrontiert damit. Daran dürfen wir uns zurückbesinnen und Gott darum um Vergebung bitten, dass wir diesen Eifer vernachlässigen. Und er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt und uns neue Kraft gibt. Darum der letzte Vers, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist.